auch nutzen können, diese Geschichte mal etwas noch genauer zu betrachten. Ich war am letzten Wochenende, oder vorletzten Wochenende, war ich bei der Talentschmiede. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Also wahrscheinlich schon 2 Wochen her. Und ich habe da bei der Talentschmiede über den Ruf Gottes mit den Jugendlichen nachgedacht und dann eine Idee gehabt, dass ich während der ganzen Talentschmiede, wo wir da im Haus sind, wo sie Workshops haben und verschiedene Programmelemente, dass ich über das hauseigene Lautsprechersystem oder Soundsystem immer wieder mal einen Namen abrufe. Ich hatte ja die Teilnehmerliste, einen Namen rufe, und wenn dann dieser Name gerufen wird, waren die Jugendlichen eigentlich aufgerufen, dann zum Leiterbüro zu kommen, und dort haben sie dann etwas Gutes gekriegt. Das war so eine Anlehnung an den Fakt, dass Gott uns bei unserem Namen ruft, dass wir Gerufene sind. Und dabei ist mir aufgefallen, wie wichtig für auch die jungen Menschen ihr Name war oder eben der Umstand, dass ihr Name gerufen wird. Und das hat mich irgendwie berührt. Namen haben Bedeutung. Ich habe das übrigens vielleicht auch so ein bisschen an euch gerichtet. Von einem Missionar eine Geschichte gehört, die hat mich nämlich fasziniert. Ihr habt ja alle eure Namen. Wenn ich frage, wer ist dein Name, was sagst du dann? Calvin. Und wenn bei dir? Timothée. Ja, Timothée, das ist ja ganz klar. Calvin und Timothée. Und da gibt es noch andere Kinder. Ich sehe dich da hinten. Was ist dein Name? Raphael, oder? Und du, wie heißt du? Okay, ich bin der Stefan, oder? Der Rufname ist für uns ganz ein wichtiger Aspekt, damit identifizieren wir uns. Und hätten wir diesen Namen nicht, wäre das sicherlich ganz speziell. Und genauso eine Geschichte habe ich von einem Missionar gehört, der ist immer wieder in ein afrikanisches Dorf gegangen, und in diesem afrikanischen Dorf, da gab es immer viele Kinder, wenn er in das Dorf kam, die sind sofort zu ihm gerannt. Auch weil er immer etwas Süßes bei sich hatte und den Kindern das austeilte, wenn die da zu ihm gerannt kamen. Und die waren alle ganz happy, wenn dieser Missionar in das Dorf kam. Und er hat aber beobachtet, dass es da einen Jungen gibt, einen Knaben, der ist immer etwas abseits gewesen. Der ist etwas scheu, schüchtern, zurückhaltend gewesen. Der war nie so bei den spielenden Kindern dabei. Der war auch irgendwie immer etwas traurig oder hat einfach nicht so glücklich ausgeschaut. Und irgendwie hat das den Missionar beschäftigt, weil jedes Mal, wenn er kam, hat er diesen Burschen da gesehen, der nicht bei den Kindern sonst war. Und irgendwann hat er mal im Dorf gefragt, ja, wer ist eigentlich dieser Knabe da? Da haben die in diesem afrikanischen Dorf gesagt, ja, das ist der Bube, der Knabe, das ist der Bub, so würde man sagen. Da hat er gesagt, ja gut, das ist der Bub, das sehe ich, aber hat er nicht einen Namen? Nein, das ist der Bub. Ja, was ist denn mit dem? Und da haben wir gesagt, ja, seine Eltern wurden schon früh, kurz nach seiner Geburt gab es einen Unfall und beide Eltern sind gestorben. Und er lebt jetzt einfach im Dorf, und sie schauen zu ihm und sie geben ihm zu essen und sie schauen, dass er irgendwie ihren Ort zum Schlafen hat und so weiter. Aber er ist einfach der Bub. Und der Missionar hat gesagt, das kann doch nicht sein. Ja, hat er keinen Namen? Und dann gesagt, nein, das ist der Bub. Und dann hat er gefunden, das geht nicht, ich muss dem einen Namen geben. Und dann ist er zu diesem Bub einer und hat gesagt, hey, weißt du was, von jetzt an sage ich dir Nathanael. Er hat ihm den Namen Nathanael gegeben. Findet ihr das einen schönen Namen? Ja, finde ich auch noch. Nathanael finde ich auch schön. Ich habe mir das auch überlegt, als ich meinen Bub bekommen habe, ob Nathanael ein Name wäre. Meine Frau ist dann nicht so begeistert gewesen. Und wisst ihr, was Nathanael bedeutet? Der hat nämlich den Namen nicht einfach zufällig gegeben. Der hat eine Bedeutung, und der heisst Gottes Geschenk oder Gott hat geschenkt. Und er hat dem Bub gesagt, lass, du bist ein Geschenk von Gott. Gott hat dich ganz fest gern. Darum heissest du jetzt Nathanael. Und der Missionar erzählt, dass von dem Moment, wo er den Namen bekommen hat, der hat gestrahlt und Freude gehabt. Und jedes Mal, wenn jetzt der Missionar in das Dorf gekommen ist, hat er die Kinder begrüßt, aber auch den Nathanael. Er hat gesagt, Nathanael, komm auch. Und dann ist der Nathanael dazugekommen und hat sich auch gefreut, hat auch irgendetwas Süßes bekommen. Und das ist jedes Mal besser gegangen. Und irgendwann hat der Missionar festgestellt, als er in das Dorf kommt, dass der Nathanael nicht mehr allein steht. Der ist nicht mehr irgendwo allein für sich. sondern er ist einer von den Ersten, der zusammen mit den anderen Kindern zum Missionar springt und er hat mit den Kindern gespielt und er ist völlig jetzt ein Teil von den anderen Kindern gewesen. Und alle haben ihn auch gekannt als den Nathanael. Und das hat mir gezeigt, hat also der Missionar gezeigt, wie wichtig das Namen sind. Stell dir vor, ihr habt keinen Namen. Du bist einfach der Bub. Du bist Bub 1 und du bist Bub 2. Oder? Und stell dir vor, Cornelio oder Roland würde sagen, du Bub 2, komm bitte hierher. Oder? Nein, das geht nicht. Also Namen haben Bedeutung. Ne? Namen haben Bedeutung und unsere Predigt heute hat genau diesen Titel Nomen est Omen, also Namen haben Bedeutung. Und ich möchte mit euch über einen Namen nachdenken, der eigentlich ja jetzt schon angeklungen ist in dieser Geschichte, in 1. Mose 32, wo von Israel Jakob zu Israel wird. Und der Name ist deshalb bedeutsam, weil Israel über alle Generationen hinweg eigentlich eine Bezeichnung des Glaubensvolkes geworden ist. Paulus sagt in, jetzt muss ich da meine Präsentation aktivieren, Paulus sagt im Galaterbrief, am Schluss seines Briefes, sagt er Folgendes in die Gemeinde hinein. Er sagt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Also das sagt er jetzt der Gemeinde, ihr seid eine neue Schöpfung. Und über alle, die nach dieser Regel wandeln oder nach diesem, eben was er jetzt gerade geschrieben hat, komme Frieden und Erbarmen. Und über das Israel Gottes. Nun, eigentlich praktisch alle Ausleger sind sich einig, dass dieses das griechische Kai, das als und hier übersetzt wird, eigentlich auch als könnte man auch so lesen, nämlich, weil Kai kann manchmal auch eine Spezifizierung dessen, also von dem, was vorher gegeben ist, und jetzt kommt Kai, kann auch nämlich, so im Sinne von spezifizieren von dem, was er vorhin gesagt hat. Das würde also sagen, über alle, diese neue Schöpfung also, die jetzt nach dieser Regel eben das nicht mehr Beschneidung und Unbeschnittensein etwas gilt, sondern eben eigentlich die Liebe, der Glaube, der durch die Liebe tätig wird, das sagt er im Galaterbrief davor, und das sind diejenigen, über die soll jetzt Frieden und Erbarmen kommen, nämlich über das Israel Gottes. Für Paulus ist also eigentlich das Israel Gottes die Gemeinde. Eine Bezeichnung für die Gemeinde und die Kinder Gottes, die jetzt in Christus sich versammeln oder im Glauben an Christus sich versammeln. Und damit ist eine gewisse Kontinuität angedeutet, die bei Paulus ja ganz deutlich ist oder typisch ist. Schon im Römerbrief hat er diese Kontinuität des Volkes Israels ja dargestellt mit diesem Ölbaum, den Gott gepflanzt hat, anfangend mit Abraham über Isaak, dann eben Jakob oder Israel, bis zu der heutigen Zeit. Und dieser Ölbaum hat Bestand seit jeher. Und es werden Menschen eingepfropft oder es werden Menschen herausgeschnitten, je nachdem, ob sie an Jesus glauben oder nicht. Das einfach so als biblische Hinführung dazu, dass wir uns durchaus in dieser Begrifflichkeit Israel auch mit verstehen dürfen. Und wenn wir heute also darüber sprechen, dann möchte ich gleich von Anfang auch klar abgrenzend sagen, wir sprechen hier nicht über eine Nation, über eine aktuell existierende Nation, wir sprechen auch nicht über ein ethnisches Volk jetzt, sondern wir sprechen im geistlichen Sinne über diese Bezeichnung Israel für Gottes geistliches Volk durch alle Zeiten hindurch. Und diese Geschichte, die wir gelesen haben, oder in 1. Mose 32, ist deshalb bedeutsam. Ich meine, dass Namen Bedeutung haben, das ergibt sich ja auch aus dem Umstand, dass wir als Eltern sehr viel Zeit darauf verwenden, jeweils einen Namen zu finden für unsere Kinder. Und wir tun das vielleicht in unserem Kulturkreis oft so, dass wir mehr nach ästhetischen Kriterien das überlegen, welcher Name klingt schön, vielleicht noch zusammen mit dem Nachnamen, dass das so einen schönen harmonischen Klang gibt. Mir wurde erst später gesagt, zum Beispiel, dass man, wenn man nur einen einsilbigen Nachnamen hat, Sick, oder? Man mindestens einen dreisilbigen Vornamen haben sollte, dann klingt das, ist das am ästhetischsten. Wir haben das nicht gewusst, aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Selina und Simeon. Also wir haben es hingekriegt. Aber wir haben uns damals durchaus auch Gedanken über die Bedeutung gemacht. Simeon ist deshalb wichtig, weil der alte Simeon, derjenige, der sein Leben lang danach gesucht und trachtet hat, Jesus zu sehen, das lege ich als Vater, als Wunsch auch in das Leben meines Sohnes hinein, dass er sein Leben lang nach diesem Jesus sucht und ihn dann letztlich auch in Händen hält, also ihn erkennt als den Heiland. Und die Selina, Da waren wir eher klangästhetisch unterwegs, uns hat der Name gefallen. Wir haben ihr aber noch einen Zweitnamen gegeben. Und das ist die Deborah, und die Deborah ist die Fleißige. Und sie ist fleißig. Vielfach leben wir ja durchaus an der Bedeutung der Namen ja auch nach. In biblischen Zeiten war das natürlich etwas anders mit der Namensgebung. Da ging es jetzt nicht um Ästhetik, sondern um Bedeutung. Und so haben wir verschiedene Namensgebungen, wenn vom Saul, der Saulus zum Paulus wird, oder der Petrus, der Simon zum Petrus und so weiter. So finden wir ganz verschiedene Namen. Nun also zur Geschichte des Jakobs. Jakob wird in 1. Mose eigentlich identifiziert, und das kann man aufgrund der hebräischen Wurzel effektiv herleiten, bedeutet eigentlich Betrüger. Das ist nicht gerade eine tolle Namensbedeutung, wenn man die Namensbedeutung Betrüger hat. Sie passt aber eigentlich auf die Lebensbiografie dieses Jakobs, wenn ich das ganz kurz skizzieren darf. Er, der als Zwilling geboren wird, von der Rahel, Esau und Jakob, oder kommen zur Welt, aber da gibt es diese Fersengeschichte, letztlich ist aber der Esau der Erstgeborene oder Jakob der Zweitgeborene. Und er erschleicht sich dann später das Erstgeburtsrecht mit einer List, mit diesem berühmten Linsengericht und so weiter. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte, ich führe sie hier nicht weiter aus. Aber eine List führt dazu, dass er sich das Erstgeburtsrecht erschleicht. Und das erbost natürlich seinen Bruder Esau nachher so stark, als er dann endlich realisiert, was er dabei an Recht verspielt hat eigentlich und was ihm der Jakob da geklaut hat, dass er sich schwört, diesen Jakob, meinen Bruder, den töte ich. Und so ist Jakob jetzt auf der Flucht. Er wird zu seinem Onkel Laban verwiesen und er flüchtet zum Laban. Dort hat er eine Gottesbegegnung mit dieser Himmelsleiter. Er kommt an die Stelle, die Bethel heißt, also Haus Gottes. Er erlebt, dass Gott trotzdem mit ihm auf seinem Weg ist und ihn begleitet. Er kommt zu Laban, und auch bei Laban ist er jetzt als einer, der durchaus unter der Verheißung Gottes steht. Aber jetzt dient er dort dem Laban um die Rahel, kriegt aber die Lea untergejubelt zuerst. Eigentlich nicht die Wunschfrau, die er sich gewünscht hat. Und dann muss er sich nochmal 7 Jahre bemühen, um die Rahel dann doch auch noch heiraten zu können. Und dabei greift er jetzt wieder zu einer List, damit er in diesem Haus nicht nur zu Frau kommt oder zu Frauen und Kindern, sondern auch zu Besitz. Er greift zu der List, dass er anfängt, so Stäbe, Holzstäbe in die Tränke zu legen. Wenn also die Schafe zur Tränke kommen, dann hat er, was auch immer jetzt, das kann sonst jemand erklären, warum das funktioniert hat damals, auf jeden Fall hat er solche Holzstücke entrindet und irgendwie von diesem Saft, der hat dazu geführt, dass die Schafe gefleckt sind, wenn sie dann vom Wasser getrunken haben. Und er hat mit dem Laban einen Deal gemacht, er hat gesagt, die nicht gefleckten Schafe gehören in deinen Besitz und die gefleckten Schafe gehören in meinen Besitz. Und jetzt hat er das natürlich ganz, ganz schön manipuliert. Das heißt sogar in 1. Mose 31, dass er jeweils, wenn die schwächlichen Schafe kamen, dann hat er die Stäbe aus der Tränke herausgenommen, damit die nicht gefleckt sind. Und wenn die starken Schafe kamen, dann hat er sie hineingelegt, damit er die starken kriegt und die starken vermehrt, während eben die schwachen beim Laban sind. Und das hat natürlich irgendwann den Laban und auch die Brüder des Labans oder beziehungsweise die Kinder des Labans erbost, weil sie sich um ihren Besitz betrogen fühlten. Und jetzt ist Jakob wieder auf der Flucht. Also wieder mit einer List hat er sich hier zu Reichtum verschafft, obwohl er eine Verheißung hatte, dass Gott für ihn sorgen wird, bei Bethel, wenn ihr das nachlest. Er ist also weiterhin in diesem Kontext des Betrugs, flüchtet jetzt mit seinen Frauen und Kindern. Er möchte wieder zurück ins Heimatland. Und jetzt kommt diese Situation, als er da am Jordan war, also an der Schwelle des gelobten Landes, da hat er nochmal eine Gottesbegegnung. Es heißt ja, dass er Engel begegnet. Auch hier nochmal eine Zusage, dass Gott mit ihm ist, obwohl er ein Betrüger ist, in Anführungszeichen. Gott ist mit ihm, er heißt dort, dass diese Stätte Manahim genannt wird. Also das ist eigentlich ein Doppellager und es hat den Gedanken in sich, dass Jakob eigentlich bewahrt ist mit Engeln, die vor ihm sind und hinter ihm sind. Eigentlich darf er sich der Gegenwart Gottes bewusst sein, aber jetzt steht er da an der Schwelle zum gelobten Land. Und er realisiert hier an dieser Schwelle zum gelobten Land, den Eintritt ins Heimatland kann ich mir nicht erschleichen. Da gibt es keine List, da gibt es keinen Betrug, den er ansetzen kann. Hier ist er jetzt ganz existenziell mit der Situation bedroht oder konfrontiert, dass er einen großen Besitz hat. Seine Kinder und Frauen sind da, aber auf der anderen Seite des Jordans, so heißt es, da wartet die Gefahr. Es heißt in 1. Mose 32 dann, Vers 7, dass er Kunde bekommt davon, dass Esau offensichtlich mitbekommen hat, dass der Jakob sich aufgemacht hat, wieder ins Heimatland zurückzukommen. Und er hat jetzt, die Kunde ist, er hat 400 Mann mobilisiert, mit ihm, also 401. Und das war eine stattliche Armee. Einfach als Vergleich dazu, als Abraham mit seiner Armee in die Städte Sodom und Gomorra befreite damals, da hatte er, glaube ich, 318 Mann, wird gesagt. Und das war eine stattliche Armee, die damals durchaus Schlagkraft hatte. Jetzt kommen 400 Leute und der Jakob, der erinnert sich natürlich an seine List und an den Schwur, den Esau geschworen hat, nämlich, dass er nach seinem Leben trachtet und dass er ihn töten wird. Und jetzt kommt der Jakob in existenzielle Nöte und Ängste. Das ist eigentlich die lange Herführung zu der Situation, in der wir jetzt sind. Und was der Jakob jetzt macht, ist, und das ist berührend, zuerst geht er ins Gebet. Er sagt, da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Und jetzt teilt er das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager, auch hier zwei Lager, und sprach, wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Er überlegt sich also jetzt schon Strategien, und jetzt heißt es weiter, weiter sprach Jakob, Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering, oder man kann auch sagen, zu klein, aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Und er kommt zu einem tiefergreifenden Gebet, und ich würde mal meinen, das ist so eine Art Bekehrungserlebnis, das ihr Jakob hat. Er ist zwar als Kind Gottes unterwegs, hat diesen Zuspruch Gottes, er lebt sein Leben, aber er mauschelt sich so selbst durch die Heilsgeschichte hindurch. Aber jetzt realisiert er, da hilft keine List. Und er ist existenziell bedroht. Und er teilt dann eben sein Lager auf. Er macht eine Vorhut mit vielen Geschenken, damit, wenn dann die Vorhut zum Esau kommt und er die vielen Geschenke bekommt, dass dann er erhofft sich, dass Esau dann friedlich gestimmt wird und schlussendlich nicht das tut, wonach es aussieht, nämlich Jakob nach dem Leben zu trachten. Und jetzt heißt es, dass Jakob alle Leute schon über den Jordan gesendet hat und er bleibt alleine zurück. Das haben wir also jetzt gelesen. Das heißt Vers 25, und er blieb alleine zurück. Und in dieser Nacht, es ist Nacht geworden, er ist sich Angst und Bange, er steht an der Schwelle zum gelobten Land. Da gibt's für ihn nur eines, er ringt, er geht ins Gebet. Und genau in dieser Situation erlebt er eine Begegnung, die so sonderbar ist. Hier heißt es einfach nur, da rang ein Mann mit ihm. Ellen White führt das so aus, sie sagt, er wäre da aus Angst, in Angst und Bange im Gebet vor Gott. Und währenddem er da in dieser Gemütsverfassung vor Gott steht, klopft jemand ihm auf die Schulter, und als er sich umdreht, denkt er schon, das ist ein Feind, und stürzt sich auf diesen Mann oder diese Person und er ringt mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Nun, dass das eine Geschichte ist, die natürlich sehr symbolbehaftet ist, glaube ich, liegt schon an der Art und Weise, wie sie erzählt wird, mit ganz einfachen, kurzen Pinselstrichen. Man könnte sich fragen, was ist das eigentlich, was hier jetzt passiert? Hier ist von einem Kampf die Rede. Und das ist auch oft die Assoziation, die wir damit machen. Es ist ein Kampf. Aber was macht ein Kampf für einen Sinn, wenn es dann doch auch heißt, dass Jakob sich bewusst wird, dass das nicht einfach nur irgendein Mensch ist, der ihm da begegnet, sondern dass er einen Engel begegnet. Hosea verweist darauf und sagt, das war ein Engel. Ellen White, sie verweist darauf und sagt, das war Christus im Alten Testament. Er hat also eigentlich eine Art Christusbegegnung. Übrigens, ist auch noch interessant, hat Josua eine ähnliche Begegnung, als er an der Schwelle zum gelobten Land steht. Dass ihm auch da, kurz bevor sie übersetzen, der Engel des Herrn begegnet und ihn stärkt und bekräftigt. Also in der Unsicherheit und an der Schwelle zum gelobten Land ist eine Begegnung mit dem Herrn. Und Jakob realisiert das, das wissen wir, weil er ja am Schluss genau gesagt, diese Stätte heißt Manahaim und das bedeutet Angesicht Gottes. Ich habe Gott von Angesicht gesehen. Was macht das für einen Sinn, wenn er da mit ihm kämpft? Und ich glaube, das ist nicht ein Kampf gegen diesen Mann, den er da hat. Es ist auch nicht ein Kampf mit ihm, sondern es ist ein Kampf um diese Person, die ihm da begegnet. Und das macht den Charakter jetzt auch dieses Namens aus. Jakob hat also eine Gottesbegegnung in der dunkelsten Nacht seines Lebens. Gerade da, wo er für sich keinen Ausweg sieht. Gerade da, wo er existenziell mit der Frage konfrontiert ist, Herr, ohne deine Gnade und Barmherzigkeit ist mein Leben gar aus. Ich kann mich nicht durchs Leben mogeln. Ich kann nicht ins gelobte Land mich hineinbetrügen mit einer guten List. Sondern ich bin ganz und gar auf dich angewiesen. Und ich bekenne, ich bin klein vor dir. Und genau in dieser Nacht und in dieser Gemütsverfassung ist ihm Gott noch nie so nah gewesen. Zuerst hat er die Himmelsleiter gesehen, dann sieht er die Engel, die ihn umlagern, und jetzt ist Gott selbst bei ihm, mit ihm. Und in dieser Nacht, heißt es, ringt der Jakob mit ihm. Das ist aber kein Ringkampf, der sich hier vollzieht, sondern es ist ganz interessant, dass im Hebräischen hier ein Wort verwendet wird, da in Vers 25, das ist Jabek. Und Jabek kommt nur hier vor, im Alten Testament. Ist also nur hier, wird es verwendet. Und das deutet schon darauf hin, dieses Wort muss interessant sein. Weil es eigentlich keine andere Referenz gibt. Es gibt im Hebräischen aber eine Referenz zu diesem Wort. Und dieses Wort wird eigentlich verwendet in einer Handcraft, wie sagt man das auf Deutsch, etwas, was in Bastelarbeit. Im Korb, wenn man Körbe flechtet. Das kennt ihr vielleicht noch, wir haben das als Kinder auch gemacht, so Pettigrohr flechten, oder? Und das Jabek bedeutet, ich flechte jetzt eigentlich das Pettigrohr da in diesen Korb hinein. Also zum Beispiel. Also das heißt, der Gedanke, der diesem Wort eigentlich anhaftet, ist das, dass sich der Jakob jetzt nicht in irgendeiner Kampfhaltung mit diesem Mann ringt, den er da ist, den er offensichtlich auch als, zumindest wird es dann so offensichtlich, als Engel oder beziehungsweise Gotteserscheinung realisiert, sondern es bedeutet, er verflechtet sich in ihn hinein, er lässt ihn nicht mehr los, er verkrallt sich so in dieser Gottesbegegnung, in dieser unmittelbaren Gottesbegegnung und er lässt nicht mehr los. Auch auf das Bitten hin, das hier sicher rhetorischer Art ist, dieses Wesens hin, lass mich los, lässt er nicht. Und es braucht ja, dass die Kräfteverhältnisse völlig ungleich sind, zeigt er schon nur, als der Engel des Herrn die Hüfte streichelt. Im Hebräischen ist eigentlich das gleiche Wort verwendet, wie wenn man einem Kind die Wange streichelt. Also als der Engel schon nur die Hüfte streichelt, ist die Hüfte ausgerenkt. Also das ist ein völlig ungleicher Kraftakt da. Es geht also nicht um das Kämpfen in eigentlichen Sinn und darum auch nicht um das Siegen gegen Gott, was manchmal auch damit verknüpft wird, darauf kommen wir noch, sondern eigentlich ist der Gedanke, dass Gott einem Menschen in der tiefsten Not seines Lebens begegnet. Einem Menschen, der sich bewusst geworden ist, dass er vor Gott klein ist. Im Sinne von, ich habe nichts vorzuweisen vor dir. Und ich kann nicht durch irgendwelche Lebenslist mir jetzt irgendetwas erschleichen. Und schon gar nicht das gelobte Land. Den Eintritt in die Verheißung Gottes. Sondern ich bin ganz und gar auf dich, Gott, angewiesen und ich bin bedroht. Der Esau ist eine physische Manifestation seines schlechten Gewissens. Nämlich dessen, dass er schuldig ist. Ein sündiger Mensch. Und dass der Esau durchaus Grund hat, nach dem Leben des Jakobs zu trachten. Aus menschlicher Sicht. Also in diesem Kontext befindet sich also jetzt dieses Ringen. Da ist ein Mensch im Bekenntnis vor Gott, Herr, nur du kannst mich retten. Und jetzt in dieser Notsituation oder in dieser dunklen Nacht begegnet ihm Gott ganz persönlich, kommt ihm so nahe wie noch nie in seiner Biografie bis jetzt. Und er wirft sich auf diesen Herrn. Er krallt sich an ihm fest. Er lässt nicht los. Und zwar bis, so heißt es, bis die Morgenröte anbrach. Das ist ja auch bedeutsam. Die Morgenröte steht biblisch unter anderem auch wofür? Sie wird ja auch verwendet für den Tag des Herrn. Wenn Gott wiederkommt, der Tag des Herrn, die Morgenröte, wenn der Tag anbricht nach der Nacht, der dunklen Nacht dieser Weltgeschichte, für uns in dem Sinne eigentlich verknüpft dann letztlich ja auch mit der Wiederkunft Christi. Das ist, wenn uns der Morgen aufgeht, der neue Tag. Und so heißt es jetzt hier, dass Jakob auch darum ringt, ich lass nicht los, es sei denn, du segnest mich. Es sei denn, du gibst mir ein gutes Wort in mein Leben, ein Wort der Annahme und Anerkennung. Segen bedeutet ja ein gutes Wort ins Leben von jemandem anderen sprechen. Und Jakob ringt also, hält fest, in seinem Bewusstsein als kleiner Mensch vor Gott, Herr, sei mir, ihr armen Sünder, gnädig und ich lasse dich nicht los, es sei denn, du sprichst ein gnädiges Wort über mein Leben. Und genau das geschieht ja dann. Es heißt dann Vers 27, und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich halte an dir fest. Es sei denn, ich habe den Zuspruch, den gnädigen Zuspruch von dir, der sich letztlich darin zeigt, dass ich im neuen Tag wandeln darf. Vers 28 heißt jetzt, er sprach, wie heißest du denn? Er antwortete, Jakob, jetzt kommt diese Namenssache. Vers 29, er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft, so wird hier bei Luther übersetzt, und hast gewonnen. Das gekämpft übrigens ist ein Zusatz, der so gar nie dasteht, sondern du hast gewonnen, sagt jetzt Luther hier. Und das zeigt schon, dass er selber ein bisschen in diese Falle getappt ist, dass es hier um ein Kampfmotiv gänge, was es aber im eigentlichen Sinne nicht ist. Sondern es geht um das Festhalten. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, Yachal, heißt in seiner Grundbedeutung fassen, halten, nicht gewinnen. Es wird später auch in diesen Kontext gestellt, unter anderem. Aber der Grundgedanke ist eigentlich, du hast festgehalten. Du hast nicht losgelassen. Das macht dich zu Israel. Ein Mensch, der an Gott festhält. Oder wenn ich es christologisch deute, wie es Ellen White ja auch macht, der an Christus festhält. Durch alle Lebenszeiten, Lebensphasen hindurch, durch freudige Zeiten wie auch Notzeiten und insbesondere im Kontext dessen, dass ich mir als kleiner Mensch vor Gott bewusst werde, Herr, nur du kannst die Verheißung wahrmachen auch für mein Leben. Nur in dir, Herr Jesus, habe ich Erlösung und Errettung, nur in dir habe ich den Zugang zu dem verheißenen Land. Und ich lasse diesen Jesus nicht mehr los. Somit sind wir eigentlich im Kontext dessen, was auch im Neuen Testament eigentlich jetzt in anderen Worten ausgedrückt wird, aber das Israel, das wir sind, das Israel Gottes, ist ein Volk von Menschen, die an Christus, an Jesus festhalten, die ihren Glauben nicht loslassen an diesen Herrn und Heiland, durch alle Lebensphasen, Lebenssituationen hindurch, durch Höhen und Tiefen, aber ich halte dich fest, bis die Morgenröte aufgeht. Mir die Morgenröte aufgeht übrigens. Das ist übrigens ganz wörtlich, was da steht in Vers 32. Es heißt, und als er an Pnüel, also an diesem Ort der Angesicht Gottes, jetzt wo er direkte Gotteskontakt gehabt hat oder hat, da heißt es, ging ihm die Sonne auf. So, es heißt nicht, es geht die Sonne auf, sondern ihm ging die Sonne auf. Und somit eigentlich dieser neue Tag, der sich in Christus für uns eröffnet, den wir jetzt schon, in dem wir jetzt schon hineingenommen sind im Glauben, der aber dann vollends anbricht, wenn Jesus wiederkommt. Und auf diesen Tag hin halten Israeliten, ich nehme jetzt diesen Begriff, ihr versteht, was ich meine, halten Israeliten fest an Christus. Sie lassen nicht los. Das ist eine der ganz zentralen Identifikationsmerkmale, weil im Namen liegt nicht nur Bedeutung, sondern auch Identifikation. Mit diesem Namen sind wir Volk Gottes. Das sind Festhalter im Glauben. Im Neuen Testament, ich gehe hier auf Paulus ein zum Beispiel, heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Auch hier ist dieses Ergreifen als Metapher da, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Im Hebräerbrief zum Beispiel ist dieses Motiv sehr stark. Dort heißt es unter anderem, Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus wird, sind wir, hier jetzt diese Metapher, wir sind sein Haus, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Oder im weiteren Hebräer 4, Vers 14, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Oder dann auch Kapitel 6, Vers 11, 12, hier wird gesagt, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweist, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet, bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Kapitel 10, Vers 32, 23 kommt das dann wieder, diese Hoffnung festzuhalten, nicht loszulassen. In der Offenbarung gibt es einen anderen Begriff dafür. Aber es ist der gleiche Gedanke. Dort sind es Überwinder. Die Überwinder sind Festhalter. Und Festhalter sind Israel, sind Kinder Israels. Und somit ist unser Glaubenskampf kein Kampf gegen im eigentlichen Sinne, gegen etwas, sondern es ist ein Kampf im Sinne des Festhaltens, nicht loszulassen, weil die Zentrifugalkräfte des Lebens uns alle immer wieder von Christus, dem Zentrum, wegtreiben möchte. Deshalb gilt es, festzuhalten mit allem Eifer. Und das wünsche ich uns. Dass das uns kennzeichnet, egal welche Lebenssituation uns gerade bestimmt. Wir bleiben Israel, ein Volk von Festhaltern. Und übrigens deshalb ist vielleicht auch bezeichnend, dass Israel nicht einfach nur ein Bezeichnung für eine Person wurde, sondern Israel wurde zur Bezeichnung eines ganzen Kollektivs. Weil wenn es ums Festhalten geht, das ist kein Einzelkampf. Sondern da sind wir miteinander unterwegs. Dafür sind wir miteinander Gemeinde, um uns gegenseitig zu unterstützen, zu stärken, den Blick auf Christus offen zu halten und mit ihm verflochten zu sein, bis uns allen die Morgenröte aufgeht. Das ist, was ich meine, auch Paulus sinngemäß hier sagt in 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Er sagt über sich sein eigenes Leben am Ende, ich habe den guten Kampf gekämpft. Den Kampf des Festhaltens. Den Lauf vollendet. Den Glauben gehalten. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. In diesem Sinne, Gottes Segen, euch, Israel Gottes. Amen.